Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.
Heute mit Markus Bäumler, Orgelbaumeister, Unternehmer, Kirchenmusiker, Stadtrat, echter Rotenstädter, ja, und Dorfkind. Ja, lieber Markus, schön, dass du heute bei uns bist und herzlich willkommen im Weiden-Podcast.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, freut mich und ja, ich hoffe, ich habe was Interessantes zu erzählen.
Da bin ich mir fast sicher, denn wir haben ja heute hier einen echten Rotenstädter hier sitzen, in den Ende der 70er geboren, aber du sagst von dir selber, du bist ein echtes Dorfkind, aber schon sehr früh, und das ist, glaube ich, das Besondere schon an dir, bist du in Kontakt mit Orgeln gekommen und hast die Begeisterung für Orgeln dich erwischt, schon mit 12, 13. Was ist denn da passiert?
Ich muss jetzt sogar ein bisschen weiter nur ausholen. Die Faszination kam nicht erst so mit 12, 13, sondern eigentlich schon von Kindesbeinen an. Also die halbe bis dreiviertel Familie hat im Kirchenchor mitgesungen. Und in der Kinderphase hat dann halt dann der Papa immer mit auf die Empore genommen, weil das ist ja nur jeden Sonntag gesungen worden vom Kirchenchor. Ja, und da gab es halt das Instrument Orgel. Wir durften als Kinder dann immer links und rechts neben der Organistin sitzen und zum Schluss dann die Orgel ausschalten und so. Das war halt der erste Kontakt schon mit dem Instrument. Dann ist einmal so die Zwischenphase Dorfkind gekommen. Ja, also sprich am Bauernhof, da war der Bulldog und der Kaustall ein wenig interessanter wie die Orgel, bis dann zum Ministrantendienst gegangen ist. Dann bin ich ja wieder in der Kirche gewesen und da kam die Faszination Orgel erneut. Aha. Und ja, irgendwann, meist 91 oder sowas gewesen sein, ist im Pirk die Orgel zerlegt und renoviert worden. Ja, und das hat sich rumgesprochen bis Rotenstadt. Ja, und dann ist halt der Markus am Radl mal auf Pirk gefahren und hat sich das angeschaut und war hin und weg von dem Instrument, weil es sind ja dann nicht doch bloß die Pfeifen, die man vorne sieht, sondern es ist jede Menge Technik hinten drin.
Aha. Und so war schon die Begeisterung für das Instrument. Bloß es war noch nicht ganz klar, was du mit dem Instrument machst, dass du es entweder spielst du es nur oder baust du es nur. Und am Anfang ging es ja dann eher Richtung, ich spiele das Instrument, oder?
Genau, also mein Weg war tatsächlich erst einmal im musikalischen Bereich, also einfach das Interesse an der Musik, am Spielen. Ich habe mir tatsächlich das Orgelspielen erst einmal ein halbes Jahr selber beibogen, weil mein Vater gesagt hat, du hast den Blockflötenunterricht auch nicht gewollt und jetzt kriegst du keine Orgelstunden, weil ich es nicht durchgezogen habe. Und dann habe ich halt das selber mir irgendwie beibogen. Der Pfarrer war da auf meiner Seite, der hat mir einen Orgelschlüssel gegeben mit 12 Jahren. Und dann habe ich gesagt, ja, probier halt einmal um, kannst eh nichts kaputt machen dran. Mhm. Ja, und so war es dann auch. Und dann habe ich irgendwann einmal in die Sommerferien, muss 92 gewesen sein, irgendwie so, mal die erste Hausfrauenmesse gespielt. Oma völlig begeistert, der Bau spielt Orgel. Ja. Also, ich hatte ja keiner was gewusst. Also, das hat der Pfarrer dann schon so eingefädelt, dass das passt. Ja, und dann war eben erst einmal die musikalische Richtung die interessante.
Ja, und deine Eltern haben das dann schon auch doch wieder gefördert irgendwann, oder?
Ja, doch. Also, sie haben dann schon eine Einsicht gehabt, nachdem ich da jahrelang mir selber das beibogen habe und alles irgendwie dann trotzdem regelmäßig gespielt habe, hat der Vater gesagt: Na gut, vielleicht macht das ja doch. Und ab, das weiß ich dann noch ganz genau, ab 1. Mai 1993 habe ich dann Orgelunterricht gekriegt, weil das dann auch gleichzeitig der Tag war, wo ich den Orgeldienst in Rotenstadt übernommen habe.
Also seitdem, seit 93 spielst du quasi in Rotenstadt in der Kirche an der Orgel?
Genau.
Jeden Sonntag, oder?
Ja, annähernd jeden Sonntag, man ist einmal im Urlaub oder die Messen haben sie ja mittlerweile auch reduziert durch die ganze Pfarreien, Gemeinschaftszusammenlegung und so weiter. Aber ja, sonst eigentlich schon in guter Regelmäßigkeit.
Aber da du gerade hier sitzt und nicht irgendwo in Regensburg, München oder Rom quasi Kirchenmusiker bist, ging dann der Weg doch eher Richtung Handwerk am Schluss.
Ja. Also am Schluss sollte mein Vater doch wieder recht haben. Ja. Also der Bau zeigt es wieder nicht. Sprich, ich habe die musikalische Geschichte dann nur noch nebenbei gemacht, weil dann der Drang zum Handwerk und was einfach mit den Händen schaffen viel größer war als jeden Tag 8 Stunden Johann Sebastian Bach üben. Das ist zwar auch schön, wenn man das mal macht, aber ein Stück Holz in der Hand haben und dann da was draus machen, ist wesentlich faszinierender als nur die Theorie.
Ja, man höre und staune, wir beide fühlen uns ja noch sehr jung und wenn man jetzt die Zahl hört, wird man ein bisschen erstaunt sein, aber ja, dieses Jahr vor 30 Jahren hast du deine Ausbildung dann zum Harmoniebauer, Harmoniumbauer.
Na, Orgel und Harmoniebauer
begonnen.
Genau. Ja. Genau, das war dann der Gang der Dinge. Ich habe dann, ich war ja am Gymnasium und hätte dann laut Wunsch meines Vaters Abitur machen sollen und was Gescheites studieren oder irgendwas. Kam halt wieder nicht so, weil ich habe ja immer meine eigenen Pläne schon gehabt. Ja, und dann habe ich mich da selbstständig eben beworben und habe auch die Ausbildungsstelle in Passau gekriegt und habe da zum 1. September angefangen, 1996.
Und das Spannende an deinem professionellen Weg ist ja, dass der durchaus viele Stationen hat. Ich würde fast sagen, fast wie so ein Wandergeselli bist du dann durch Deutschland getourt, Passau, Hof, in die Schweiz, am Niederrhein warst du. Du warst dann über die Schweiz auch beschäftigt in unterschiedlichen Ländern, sogar an der Hauptorgel in Speyer warst du mit beteiligt. Genau. Gehört das bei dem Orgelbau so ein bisschen dazu, dass man rauskommt und dass man in die Welt kommt? Oder war das bewusste Wahl, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt einfach lernen und sehen, was passiert?
Ja, eigentlich erst einmal war ich jemand, der gesagt hat, naja, das passt mir schon so, ich bleibe ein bisschen daheim und, oder halt in der Nähe und ja, und irgendwann kam mir dann doch der Drang, ja, ich will mehr sehen, ich will noch mehr wissen, also einfach auch dieser Wissensdurst, wie macht es eine andere Firma oder wie geht es woanders so, und ja, da hat mich dann ein bisschen so das ich gehe mal in die weite Welt Fieber gepackt, ein paar Jahre lang.
Wie ist denn das vielleicht auch ganz spannend? Jetzt ist ja eine Orgel erstmal eine Orgel, aber du warst in Spanien, Luxemburg, in England sogar. Wie international ist denn der Orgelbau oder ist das ein Handwerk, das sehr aus Deutschland heraus geprägt ist oder sagst du, die Orgeln sind überall gleich? Wie ist denn da dein Blick drauf?
Ha, das ist jetzt natürlich ein mannigfaltiges Gebiet. Der Orgelbau, also der deutsche Orgelbau ist Weltkulturerbe. Also wir sind 2019, glaube ich, oder 2017 ist es zum UNESCO-Weltkulturerbe erhoben worden. Ist mal die Innovationen kamen schon seit jeher eher aus den deutschsprachigen Gebieten im Orgelbau, also was den Orgelbau betroffen hat. Die Amerikaner haben dann auch was gehabt, die Engländer haben mal eine Zeit lang auch den Ton angegeben oder die Franzosen. Also das hat sich immer ein bisschen abgewechselt, so phasenweise. Und man muss tatsächlich sagen, in jedem Land ist der Orgelbau ein bisschen anders. Im Grundprinzip immer dasselbe, man hat Luft, man hat Pfeifen, da kommt der Ton raus. Aber die ganze Technik dazwischen ist durchaus spezifisch auf ein Land bezogen anders. Und das macht es gerade so spannend und interessant, weil man lernt ja nie aus, egal was man sieht. Also eine spanische Orgel ist komplett was anderes wie eine deutsche Orgel. Heute, würde ich sagen, hat es angeglichen, aber wenn ich zum Beispiel die spanische Barockorgel vergleiche mit der Orgel in der Kappel in Waldsassen, da waren unsere Instrumente im Barock schon wesentlich weiter und kultivierter als jetzt, sage ich mal, die in Spanien. Die waren immer nur ein bisschen, sagen wir, vor bäuerlicher Schlichtheit eher. Und bei uns waren dann doch die technischen Dinge wie Windladen, Traktoren und so weiter sehr filigran gearbeitet. Also aber wie gesagt, die Spanier haben dann ziemlich schnell aufgeholt. Gerade im 19. Jahrhundert hat generell ganz Europa mehr oder weniger aufgeholt und hat in einem relativ gleichen Stil gebaut.
Ja, spannend. Und
ja, das ist also ein riesen
Bedürfnis. Aber auf jeden Fall sicherlich viel gelernt. Aber ich kenne dich jetzt schon sehr lange. Ich würde Markus Bäumler immer einen gewissen Freiheitsdrang zuschreiben. Und der hat dich auch sehr früh eigentlich als schon immer gesagt, du machst freiberuflich ein bisschen was nebenbei. Und 2013 hast du dich dann selbstständig gemacht tatsächlich. Erst mit dem Konstruktionsbüro und jetzt mittlerweile auch mit der eigenen Werkstatt und bist kontinuierlich jetzt auch gewachsen und hast jetzt mittlerweile schon stattliche Größe, oder?
Ja, ja, das, der Freiheitsdrang, der trifft es ziemlich gut. Ja, also ich komme ja, eine gewisse Zeit schon mit Autorität und mit Chef über mir aus. Allerdings, wenn das dann gegen meine Auffassung oder gegen mein Bild von Technik oder von Ausführung geht, dann wird es ziemlich schnell problematisch. Also sprich, ich möchte schon einfach was Eigenes umsetzen. Ich habe meine eigenen Vorstellungen vom Orgelbau und die kann man halt wirklich am besten nur umsetzen, wenn man selbstständig ist. Mhm. Wenn man da die eigenen Ideen vom CAD bis in die Werkstatt, bis zum fertigen Instrument dann wenn man diese ganze Kette sieht, das erfüllt einen einfach. Und nicht bloß, wenn man irgendwelche Pläne hingeknallt kriegt von oben und ja, bau mal, mach mal oder mach bloß einen Teil, sondern das ist das Spannende und Faszinierende, das ganze Paket von den ersten Entwürfen bis zum fertigen Instrument.
Und das ist ja durchaus auch, du hast ja schon gesagt, auch Orgel, das ist so ein altes Instrument, aber immer wieder durch Innovation gibt es da neue Entwicklungen. Jetzt erst vor kurzem hast du sogar eine Glasorgel mit begleiten dürfen, oder? In Waldsassen.
Ja, genau, also das Glaspfeifenregister, das wir da gebaut haben, es ist, also das ist schon was Außergewöhnliches. Ja. Das gibt es nur einmal so ähnlich. Wir haben das aus diesem Ding dann weiterentwickelt. Die Idee kam vom Kirchenmusiker in Waldsassen, vom Andreas Sackstätter. Der hat quasi dann die richtigen Leute an den Tisch geholt, sprich also die Firma Schott und uns dann als die ausführenden Orgelbauer. Ja, und dann haben wir jetzt innerhalb der letzten 2 Jahre da probiert, entwickelt und ja, immer wieder probiert und nochmal probiert, bis halt passt hat. Genau, und da ist jetzt dieses Register mit den Glasröhren entstanden. Also ganz was anderes mal, ganz was Außergewöhnliches. Genau. Und es gibt auch noch, also wenn wir von Innovation sprechen, der Orgelbau ist ja auch nicht stehen geblieben. Mhm. Wir sind auch mittlerweile im Bereich unterwegs, SPS-Programmierung, also Elektronik, Steuerelektronik und so weiter, wo man Sachen teilweise auch per WLAN übertragen kann. Das heißt, ich stelle das Keyboard, das MIDI-Keyboard in die Kirche und kann per WLAN-Empfänger die Orgel oben spielen. Also,
weil das ist, glaube ich, auch nochmal, das müssen wir die Menschen auch, weil die Menschen sagen, ja, Kirchen werden immer leerer, die Orgelmusiker sind meistens ein bisschen älter. Das heißt, da ist man schon dran, dass man sagt, naja, der Pfarrer kann vom Altar aus steuern, was die Orgel gerade jetzt spielt. Ja.
Genau, richtig.
Und ohne, dass oben noch ein Mensch sitzen muss.
Genau, das geht mittlerweile ganz gut.
Okay, ist wahrscheinlich auch, weil es mal die enge Kooperation, am Schluss ist schon die Kirche dein Hauptpartner in der Arbeit,
genau,
oder?
Genau, ja. Also die Kirche ist jetzt unser Hauptauftragsgeber zu, ich sage mal, 98%. Die restlichen 2%, man hat vielleicht einmal wirklich einen Privaten, der daheim eine Orgel stehen hat, aber das beschränkt sich auf ein paar wenige.
Und das Spannende ist ja, das werden wir heute noch öfter hören, Markus macht ja nicht nur eine Sache, sondern du bist auch Lehrbeauftragter an der Hochschule in Regensburg. Kirchenmusik. Für Kirchenmusik, genau. Geil. Schon seit 2020, also schon eine ganze Weile.
War schon wieder ganz
Wie wichtig ist der Nachwuchs? Ist Orgelbauer, ist das nur ein Beruf, der Zukunft hat und wo es viel Nachwuchs gibt? Oder sagst du, oh, es wird eher so, dass wir immer weniger werden?
Leider tatsächlich das Zweitere. Also wenn wir vielleicht erstmal kurz aufsplitten, Hochschule für Kirchenmusik, das sind dann die, die vor dem Instrument sitzen, also ich unterrichte die, die das Instrument spielen, betätigen, bedienen. Die müssen einfach ein bisschen ein Grundverständnis vor ihrem Instrument haben, das sie auch spielen. Ist ja gut so, das reicht auch, was wir da unterrichten in 2 Semestern. Einfach, dass wir einen Überblick haben über das Instrument. Allerdings auch in der Kirchenmusik gehen die Studenten zurück. Also das sind in Regensburg ca. 15 bis 20 pro Semester. Okay. Es ist ein überschaubarer Rahmen, also roundabout 100 Studentinnen und Studenten an der Kirchenmusikhochschule in Regensburg. Ähnlich schaut es aber tatsächlich bundesweit bei uns aus im Orgelbau. Im aktuellen Jahrgang gibt es 34 Lehrlinge, sprich 2 Orgelbauklassen in Ludwigsburg an der Oskar-Walker-Schule.
Für ganz Deutschland,
genau. Das heißt, okay. Und 2 Azubis davon sind bei mir.
Okay.
Also 2 von 34 werden in Weiden ausgebildet.
Okay, ja, Wahnsinn. Ja. Also es ist in Veränderung, aber auch wenn die Kirche, wenn auch die Kirchen weniger werden, es wird immer Orgeln geben und es wird immer Orgelbauer brauchen, oder?
Genau. Also wir haben im Schnitt der letzten Jahre merkt man es, dass die kirchlichen Aufträge natürlich weniger werden, jetzt nicht signifikant, aber es wird weniger. Aber gleichzeitig fehlen vielen Firmen, die bei uns im Bund Deutscher Orgelbaumeister organisiert sind, also ca. 150 Mitgliedsfirmen in Deutschland, da fehlen bei gut 60 der Nachfolger. Sprich, das wird sich in den nächsten Jahren brutal konsolidieren. Da werden wir irgendwann unter 100 Mitgliedsfirmen fallen, die nächsten 5, 7, 8 Jahre, weil es einfach keinen Nachfolger gibt für die Firmen. Also der Markt bereinigt sich insofern gerade auch noch selber, weil die, die übrig bleiben, die werden jetzt immer Arbeit haben und eher zu viel als zu wenig gerade.
Was sich nicht bereinigen wird, ist, dass es einen Orgelbauer in Rotenstadt, in Weiden gibt. Und über Orgelbau könnte man jetzt wahrscheinlich noch lange sprechen, aber ich glaube, einen Markus Bäumler kennt man nicht richtig, wenn man nicht den Rotenstädter Markus Bäumler kennt. Du bist da aufgewachsen, das ist deine Heimat, du bist in Vereinen engagiert, warst Vorsitzender beim VfB Rotenstadt und bist jetzt in der Kirche sehr engagiert. Was ist Rotenstadt für dich? Was hat das für eine Bedeutung?
Ja, Rotenstadt ist Heimat. Also da hat es mir immer wieder hin zurückgezogen. Was jetzt? Ich habe es ja immer wieder versucht auszubrechen. Ja. Also ich in Anführungszeichen versucht. Mhm. Ich wollte ja das auch bewusst. Aber ich bin auch immer wieder zurückgekommen, weil einfach Rotenstadt und Weiden, das ist meine Heimat und da führt nichts dran vorbei.
Ich bin ja immer sehr gerne in Rotenstadt, weil Rotenstadt ist schon so eine Mischung aus, wir sind nur ein Dorf, wir sind eigenständig, wir lernen uns nichts sagen, aber gleichzeitig schon die Anbindung an Weiden spürbar ist. Wie viel Weiden steckt in Rotenstadt?
Das ist jetzt eine Frage. Also da machen wir wahrscheinlich auch ein bisschen differenziert innerhalb vom Dorf. Wir haben das alte Dorf, wir haben das neue Dorf und das ganz neue Dorf. Also so, ich denke, da ist einfach eine gesunde Mischung da. Das alte Dorf ist natürlich stolz drauf, dass wir mal eine eigenständige Gemeinde waren und dass wir sind wir, ist da noch groß geschrieben, wir sind die Randstädter. Aber natürlich der Bezug zu Weiden, zur Stadt, der ist auch da und jeder, denke ich mal, ist grundsätzlich froh, dass er ein Teil der Stadt Weiden ist. Gerade was das betrifft, die kurzen Wege einer Stadt, weil im Landkreis hat man dann doch oft weite Wege ins Landratsamt, wenn man mal irgendeinen Bauantrag hat oder zu den Zulassungsstellen etc. Da ist der Rotenstädter, denke ich, schon froh, dass man in 5 bis 6 Kilometern dann im Rathaus ist und seine Sachen erledigen kann.
Sehr gute Analyse, würde ich sagen, des Rotenstädters, aber die gewisse Eigenständigkeit, das wollen wir Ihnen auch zugestehen. Aber für dich, du hast ja jetzt, ich bin Rotenstädter, nicht bloß, dass deine Familie da ist, dass deine Firma da ist, du hast jetzt noch einen Schritt weiter gemacht. Du hast ein wirklich sehr, sehr altes Gebäude erworben und hast gesagt, ich baue jetzt nicht irgendwo mal ein neues Haus, sondern ich kümmere mich darum, dass auch im alten Dorf, im Dorfkern quasi so ein altes Haus auch wieder saniert wird. Was ist denn das für ein Gebäude und was hast du da vor?
Ja, das Gebäude ist der alte Landgrafhof oder Hausname beim Haring. Ich denke, jedem im alten Dorf ist das bekannt. Ja, und der Hof stand vor ein paar Jahren zum Verkauf oder beziehungsweise irgendwie hat sich das ergeben, dass man mit dem Besitzer ins Gespräch gekommen ist, ja, und er war bereit, das zu verkaufen. Ja, der Hof hat eine Geschichte, also nachweisbar ist er auf jeden Fall bis ungefähr ins 17. Jahrhundert. Wahrscheinlich ist er noch wesentlich älter. Man müsste im Archiv graben und wühlen, mache ich vielleicht einmal, wenn ich Zeit habe. Ja, und eigentlich ist das einer der Urhöfe in Rotenstadt, mitten im Ortskern und zentral gelegen und leider halt in einem nicht ganz so guten Zustand. Es war immer schon interessant, wenn man das von außen gesehen hat, man hat nie gewusst, was ist da drin, weil es war ja nie offen, man hat nie einschauen können. Bis ich dann das erste Mal drin war und das gesehen habe, dann war ich völlig fasziniert. Da habe ich gesagt, genau das ist es. Das habe ich immer gesucht. Alte Gebäude sind eh meins, kommt vielleicht auch vom Beruflichen her, mit alten Kirchengebäuden etc. Und ja, sofort haben sie die Pläne entwickelt. Was kann man machen? Ah ja, da hinten der Stodel, den kann man zur Werkstatt ausbauen, Wohnhaus sanieren. Also da ist mannigfaltig was aufgeploppt bei mir, was man alles damit machen kann. Ja, und jetzt stecke ich schon in der Vorplanungsphase drin, mit dem Architekturbüro, mit dem Denkmalamt, mit Bauarchäologen, mit Statiker. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr dann auch anfangen können. Also heuer ausräumen, sauber machen und nächstes Jahr dann nochmal.
Und ich glaube, jeder, der das Gebäude kennt, man muss sich wirklich ein ganz, ganz altes, wirklich schon marodes Gebäude vorstellen. Und, da braucht man viel Vorstellungskraft und auch viel Mut. Und, aber im Kern schon parallel auch zum Orgelbau, so das Thema bewahren, restaurieren, Zukunft gestalten. Eine Orgel schmeißt man nicht einfach weg, sondern eine Orgel restauriert man genauso. Und da ist schon viel Bezug. Ich finde es auch bei Gebäuden mehr den Erhalt der Gebäude als Abriss, Neubau oder irgendwo einen neuen Betonklotz hinstellen. Ist da auch so zu erkennen, oder?
Das ist absolut richtig, genau, weil neue Gebäude so schön, dass das vielleicht ist, aber die Halbwertszeit von den neuen Gebäuden ist erschreckend niedrig mittlerweile. Wenn man das so sieht in der Baubranche, da werden Sachen abgerissen, die vor 30, 40, 50 Jahren gebaut worden sind und jetzt angeblich keine Gültigkeit mehr haben. Ich sehe es ja, der Hof, der steht mindestens seit 1823, er steht immer noch so da, wie er damals gebaut worden ist, mit Dachstuhl, mit allem drum und dran. Ja, ich kann es einfach nicht richtig beschreiben, was das dann ausmacht oder woran es liegt, dass diese Gebäude nur bestehen. Aber sie scheinen besser gebaut worden zu sein oder einfach besser bewahrt worden zu sein über die Jahrzehnte vorher schon. Ja, und ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, so ein Gebäude wieder in Schuss
zu setzen. Das ist ja, um vielleicht auch einen kleinen politischen Schwenk zu machen, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, nachhaltiger geht es ja nicht, wenn man ein Gebäude so ist es, nicht nur über Generationen, sondern über Jahrhunderte einfach erhält und baut, dann ist das ist geliebte Nachhaltigkeit. Ich habe schon gesagt, politischer Schwenk, und das ist tatsächlich auch ein Schwenk, den wir schon machen. Jetzt würde man sagen, Mai, der baut schon, der ist in die Vereine aktiv, in der Kirche. Aber du warst schon immer auch politisch engagiert. Begonnen hat es so ein bisschen mit der JU. War das, wie rutscht man da rein und wie bist du zur JU oder zur Politik gekommen?
Also, wie bin ich zur Politik gekommen? Ich glaube, ich war immer schon interessiert an politischen Dingen. Also das hat sich auch schon im Alter von 15, 16 Jahren irgendwo gezeigt. Ich habe immer schon vor dem Vater die Zeitung gelesen in der Früh, bevor ich in die Schule gegangen bin, weil es mich einfach interessiert hat, was es in Weiden los und Ding. Und dann, damals war die Berichterstattung noch wesentlich üppiger und umfangreicher. Der Schröpfhans ungefähr dreimal in der Zeitung täglich mit dem und da eröffnet und in Weiden ist was vorwärts gegangen und da war halt wirklich was los in Weiden zu der Zeit. Ja, und irgendwann mit 18 habe ich mir gesagt, fragst du mal einen Hägler Schorsch, der war damals unser Stadtrat in Rotenstadt. Jeden Sonntag in der Kirche gewesen, man hat sich gesehen, man hat sich kennen sowieso. Mein Großeltern und meine Eltern hat er ja auch gut kennen. Bin ich einfach hingegangen und gesagt, Schorsch, ich darf gern Mitglied bei der CSU werden. Ja, wirklich. Und schon habe ich den Antrag gehabt und war tatsächlich erst bei der CSU.
Ah, okay.
Bin erst zur CSU gekommen und dann, ein Jahr später, hat es dann geheißen, naja, da ist ein Junge in der CSU in Randstadt, der kann doch in die JU auch gehen. Und da war ich dann parallel dazu dann in der JU einfach einmal.
Genau, dann bist dann ist ja oft Geld sei Gang und dann bist du JU-Kreisvorsitzender gewesen, seitdem kennen wir uns auch in der Zeit und bis zum Stadtrat, bist du ja jetzt so quasi fast schon ein Nachfolger vom Hägelschloss, weil du ja im Stadtrat auch aktiv bist. Warst sogar kurzzeitig mal Fraktionssprecher in der CSU-Fraktion, also warst immer ein Gestalten unterwegs. Und ich glaube, so zwei Themen, die dich so die ganze Zeit bewegen, sind so der Bau und die Feuerwehr. Warum gerade die zwei Themen?
Ja gut, der Bau, das ist fast natürlich geboren. Ja. Interesse eben aus beruflichen heraus bei mir. Architektur ist tatsächlich ein starkes Interesse, das ich habe. Aber diverse Bücher drüber oder lese auch immer Fachartikel über diese ganzen Baugeschichten. Ja, und Feuerwehr, also ganz ehrlich, wenn man im Dorf nicht in der Feuerwehr ist, dann gehört man nicht dazu. Also Feuerwehr ist wichtig, Feuerwehr ist eigentlich der Verein, also nicht bloß der Verein, sondern auch, das sind die Menschen, die auch so ein Dorf zum Schluss dann erhalten. Sprich, wenn irgendwas brennt, wird es gelöscht oder es wird eine technische Hilfeleistung gestellt, wie auch immer. Also die Feuerwehr ist einer der aktivsten Posten auch im Dorf. Und wie gesagt, wenn man da nicht Mitglied ist, weiß ich auch nicht. Also dann gehört man nicht dazu. Ja. Also das ist halt so ein natürliches Gesetz irgendwo.
Und jetzt wieder ein Verbindungsstadtrat auch der ja. CSU, geil für die Feuerwehren, Bauausschusssprecher. Wenn du jetzt so die letzten, ja, mittlerweile sind es ja schon 6, 12 Jahre, die du im Stadtrat bist, wenn du das so rekapitulierst und sagst, wenn du das so ein bisschen bewertest aus deiner Sicht, wie siehst du die Arbeit im Stadtrat und wie zufrieden bist du damit?
Das ist eigentlich auch wieder eine Frage, die eine vielschichtige Antwort hervorruft. Grundsätzlich, es macht auch nach 12 Jahren immer noch sehr viel Spaß. Man kann kleine Probleme lösen, wenn Leute auf einen zukommen. Man kann vermitteln, man kann Kontakte herstellen zur Verwaltung. Also von der Warte her macht es wirklich sehr viel Spaß, dass man einfach im Kleinen was bewegen kann. Was ein bisschen schade ist, was ich so empfunden habe die letzten 12 Jahre, man hätte mehr bewegen können. Also man hätte da durchaus mehr machen können, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, liegt nicht an der CSU, da wäre immer irgendwas möglich gewesen, irgendein Kompromiss, aber es ist nie irgendwo was zusammengekommen im Stadtrat. Ich habe immer den Eindruck gehabt, irgendwo ist der Bremsklotz drin, irgendwo wird gezögert oder ja, also es läuft halt einfach nicht so flüssig wie jetzt bei mir im Betrieb, weil ich sage, sicher, da holpert auch mal was, also das geht auch nicht immer alles glatt, aber da finde ich Lösungen, da läuft es, da entwickelt sich was weiter, man sieht immer am Jahresende, dass wieder ein wenig mehr gegangen ist. Das vermisse ich ein bisschen in der Stadtpolitik und da hoffe ich ja dann doch, dass wir in der nächsten Periode einfach einen Aufbruch haben, dass da was vorwärts geht.
Gut, nach dem Motto, nicht nur, nicht alles, also Oberpfälzer dranbleiben, aber trotz allem, jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich jetzt auch überlegen, ja, der Markus Bäumler, jetzt haben wir den kennengelernt und schon im ersten Drittel haben wir gedacht, das ist erfüllend, aber jetzt machst du so viele Sachen, wie gelingt dir das, Familie, du hast 4 Kinder, dein Unternehmen, das Ehrenamt, Kirche, Stadtrat, das alles irgendwie unter den Hut zu kriegen?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich manchmal auch nicht, wenn man das alles unter allen kriegt, aber irgendwie klappt es. Sicher wird schon sein, dass der ein oder andere dann denkt, ja mei, jetzt ruft er schon wieder nicht zurück oder ja, das kann einmal passieren, dass einfach Sachen untergehen. Ja, ich sag mal, eine gute Organisation im Büro, sprich nur jemanden in der Hinterhand haben, der den Rücken frei hält, ermöglicht vieles mittlerweile. Aber ja, manchmal ist es wirklich erstaunlich, wie das alles zusammengeht.
Und das ist eigentlich auch die Botschaft an die Zürcherinnen und Zürcher. Wir haben schon oft hier Gäste gehabt, wo man gesagt hat, wie schaffen die das? Aber ich glaube, wenn man so einen inneren Kompass hat, wo man sagt, man will was bewegen, man will es voranbringen, dann gelingen die Dinge auch. Und lieber Markus, ich sage schon mal ganz herzlichen Dank. Man könnte wahrscheinlich jetzt so stundenlang über Themen sprechen, weil es total spannend ist, was du alles treibst. Aber wir kommen langsam zum Ende. Aber bevor wir ganz zum Ende kommen, gibt es natürlich die Schnellantwortrunde. Wow. Du kriegst 2 Begriffe genannt und musst sagen, was dir näher ist. Und Teil wird man schon ahnen, was du antwortest. Neubau oder Restaurierung?
Restaurierung.
Orgelbank oder Stadtratssitzung?
Oh, jetzt wird schwierig. Hau schnell. Tatsächlich dann fast ein bisschen lieber die Orgelbahn.
Dorfleben oder internationale Baustelle?
Dorfleben.
Handwerk oder Politik?
Ja, wieder so eine schwierige Frage. Okay. Tatsächlich dann auch wieder leichte Tendenzen zum Handwerk.
Tradition bewahren oder Neues wagen?
Was Neues kann ja nur aus der Tradition heraus entstehen. Also eigentlich gehört da beides zusammen.
Keine Zukunft ohne Herkunft, sagen wir da immer. Das ist genau, glaube ich, ein treffender Punkt. Ja. Ja, lieber Markus, ganz lieben Dank für den spannenden Einblick auf deine Arbeit als Orgelbaumeister, dein Engagement in Rosenstadt und in Weiden und deinen Blick auf die Stadt. Ganz herzlichen Dank fürs Dasein.
Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, der Dank geht natürlich auch wieder an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs Reinhören. Hinterlasst gerne euer Feedback mit Sternen bei Spotify und Co. Wenn ihr selber mal Gast sein wollt oder Vorschläge habt, schreibt uns an info@weidenpodcast.com. www.mensch-und-macher.de. In diesem Sinn freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt
Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.